886 Radiothek.
Schlechte Seite, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön. Diese guten Seiten, schlechte Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen die Schlagzeilen durch, online und im Print, und plaudern darüber ein paar der Top-Themen des Tages, wie immer um diese Uhrzeit, und starten da heute mit der Cover-Story der Kronenzeitung. Riesengroß, die Schlagzeile: Die Welt blickt gebannt auf Roten Platz in Moskau. Wir haben es auch gerade in den Nachrichten vorhin gehört, gestern hat kurz darüber gesprochen, heute eben der Tag des Siegs, der in Russland gefeiert wird über Nazi-Deutschland, und da gibt es wie gewohnt eine große Militärparade, auch heute 11.000 Soldaten sollen da bereitstehen, da werden Panzer, Militärmaschinen und Raketen vorgeführt, und zu der Parade eben kommt dann auch wie üblich eine Rede von Präsident Putin, und da eben wird so extrem viel spekuliert, weil wir haben eigentlich schon vor Wochen darüber gesprochen, auch dass ja die große Offensive im Osten noch einmal vermutlich oder angeblich etwas in Richtung des 9. Mai erledigen soll oder zumindest etwas an neuen Realitäten schaffen soll, damit dann irgendwas verkündet werden kann an diesem Tag, und das ist jetzt eben das Spannende. Es ist halt nicht wirklich viel weitergegangen, unter Anführungszeichen, wenn man das so salopp sagen kann in diesem Zusammenhang. Sprich, Russland hat zwar noch einmal eine große Offensive gestartet im Osten, hat noch viel Leid verursacht, aber nicht wirklich diesen Sieg erringen können, den sie sich da wahrscheinlich vorgestellt hätten. Also das heißt, das stockt da alles ein bisschen. Mhm. Und deswegen ist jetzt die große Frage, was wird er da heute verkünden? Es gibt viele Gerüchte, das Wort Generalmobilmachung wird da öfter genannt, das heißt, dass er auch wirklich dann von einer militärischen Operation, die es, wie es ja genannt wird, in Russland übergeht, zu wirklich dem Wort Krieg, und auch sagt, wir machen da jetzt Generalmobil und komplette Angriff. Das ist eine sehr gängige Theorie, muss man sagen, wird öfter mal spekuliert darüber. Eine andere ist, dass er einfach nur einen Sieg verkündet und quasi den Angriff beendet. Das ist aber eher ein Gerücht und nicht wirklich sehr glaubhaft von den meisten. Also das wäre die Frage nämlich, was hätte er dann als Sieg zu verkünden? Also die Gebiete gehören halt noch nicht Russland. Das ist auch eine Option, dass eine Annexion von Donetsk und Lugansk verkündet wird, dass das quasi als eingenommen gilt. Auch das dann schwierig, müssen wir überlegen, wie das dann zu halten wäre, ja, vor allem auch, weil er weiterhin sich gewehrt werden würde von der Ukraine. Also es ist noch offen, die Experten rätseln, und man geht aber davon aus, dass es trotzdem eine Kampfansage sein wird. Und das ist natürlich eben die große Frage, was das dann genau bedeutet.
In welchem Ausmaß?
Ne? In welchem Ausmaß und was dann genau die Folgen davon sind. Aus der Ukraine kommen weiter Meldungen, wie jene, die jetzt gekommen ist in der Früh, dass 60 Zivilisten gestorben sind bei einem Angriff der russischen Einheiten, und zwar, die sich in einer Schule versteckt haben. 90 Menschen waren drinnen, 30 konnten gerettet werden, 60 sind da gestorben, ist nicht unabhängig zu bestätigen, aber eine Meldung von den Offiziellen in der Ukraine. Und was macht der Westen ansonsten? Ja, also Bundeskanzler Scholz aus Deutschland verteidigt weiterhin seine Linie gegenüber der Ukraine, dass er, und auch dem Russlandkrieg, dass er einfach sagt, wir unterstützen die Ukraine mit Waffen, mit schweren Waffen, die werden geliefert. Es gibt ja da aktuelle Diskussion. Wir haben gesprochen letzte Woche über den offenen Brief von einigen, sage ich mal, prominenten Persönlichkeiten, ein paar Intellektuellen, ein paar Schauspielern, die da mit unterschrieben haben, die gesagt haben, keine Waffen liefern. Wir haben auch schon länger darüber gesprochen, eben, was ist die Alternative, also was sind die Rezepte, und Bundeskanzler Scholz verteidigt da eben seine Haltung dazu. Und natürlich weiterhin auch noch das große Thema Embargos und Sanktionen. Die G7, das sind Frankreich, Italien, Deutschland, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten, haben sich jetzt dazu bereit erklärt oder haben beschlossen, dass sie aus dem russischen Öl aussteigen, allerdings noch ohne konkreten Datum. Sie haben gesagt, es wir steigen da aus.
Darf nichts Neues dazugekauft werden und alte Verträge laufen aus. Also es gibt kein konkretes Datum mehr.
Genau. Ist aber natürlich symbolhaft auch schon mal eine große Wirkung. Natürlich.
Das Ansage, ja.
Und muss man auch sagen, beim Öl ist ja Russland wesentlich mehr abhängig als beim Gas. Das ist ein viel größerer Faktor für ihre Wirtschaft als die Gasverkäufe. Ja, man kann gespannt sein, was da weiter passiert. Wie gesagt, heute eben die Rede von Wladimir Putin, die mit großer Aufmerksamkeit und Spannung erwartet wird. Dann werden wir sehen, was da rausgekommen ist. Wir werden wahrscheinlich morgen wieder um diese Zeit drüber sprechen.
Ziemlich sicher, ja.
Apropos Ideen, was man alles machen oder nicht machen soll, gerade in puncto Russland, da war gestern jemand auch im Interview.
Ganz genau, News FAT schreibt da zum Beispiel, Zitat, nicht zu Ende gedacht, Kickl gegen Ölembargo. Genau, FPÖ-Chef Herbert Kickl war gestern zu Gast in der ORF-Pressestunde. Und da schauen wir uns jetzt mal an, was er da so gesagt hat. Die zwei großen Themen waren natürlich eben der Invasionskrieg Russlands und Corona. Aber zuerst mal zu Russland. Da hat er die österreichische Regierung scharf kritisiert und gemeint, man müsse jetzt eben aus dieser Eskalationsspirale raus, um der Gefahr eines Weltkrieges zu entkommen. Er hat sich auch gegen eine Waffenlieferung des Westens ausgesprochen und natürlich auch wieder die Neutralität Österreichs angemerkt in diesem Zusammenhang. Als neutrales Land müsse Österreich jetzt Friedenspolitik betreiben und halt eben vermitteln und reden. Es gehe darum, eine Lösung zu finden, mit der auch Russland einigermaßen gesichtswahrend, Zitat, aus dem Konflikt herauskomme. Zu Recht, finde ich, hat dann Hans Bürger nachgefragt, inwiefern Russland oder Putin nach so einem Invasionskrieg überhaupt noch gesichtswahrend verbleiben kann. Aber ja. Und eben auch das Ölembargo hat er abgelehnt und gemeint, es sei eben nicht zu Ende gedacht und ein naiver Zugang, weil Russland wird das Öl dann halt an andere Länder verkaufen. Aber eben, du hast jetzt eher aufgezählt, die G7, das ist halt einfach schon ein sehr großer Teil der Welt. Also. Mhm. Ja, ist schon ein großer Punkt. Und ja, das Thema Corona ist dann natürlich auch aufgekommen. Was die Einnahme von Ivermectin betrifft zum Beispiel, bleibt er weiterhin bei seinem Standpunkt, dass der Einsatz gut und richtig war. Wir wollen das jetzt nochmal klarstellen, dass MedizinerInnen und der Hersteller klar von einer Einnahme von Ivermectin gegen Corona abraten. Und ja, auch generell hat er weiterhin von einer Corona-Diktatur gesprochen, von sinnlosen Lockdowns und ja, ist da eigentlich ziemlich auf seiner Linie geblieben. Auch das Thema Inflation und Preissteigerung ist noch vorgekommen. Auch da der Vorwurf des Nichtstuns der Regierung. Er sieht auch schon ein Desaster auf uns zukommen und die Aufgabe der Regierung sei es jetzt, dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung nicht unter die Räder kommt.
Ja, waren ein paar spannende Punkte drinnen.
Auf jeden Fall.
Was du jetzt am Schluss angesprochen hast, Preisspirale, da gab es ja die Idee von Karl Nehammer, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass man bei staatsnahen Betrieben über Steuern einfach die Zusatzgewinne, die jetzt da rauskommen, wieder quasi abschöpft von diesen Betrieben. Und das hat für sehr viel Aufregung gesorgt, muss man sagen, in vielen Medien und auch bei vielen Kommentatoren. Er hat gemeint, das geht ihm nicht weit genug. Im Gegenteil, es sollten sogar auch von einfach allen Unternehmen, die halt mehr Gewinne machen, die steuerlich abgeschöpft werden. Ist natürlich ein Zugang.
Auch eine Ansage.
Mhm. Aber das war auf jeden Fall da seine Kritik. Beim Thema Russland war es ein bisschen interessant, weil das haben auch versucht dann die beiden Journalisten zu erfragen, also was ist jetzt dann der Vorschlag? Was soll jetzt passieren, wenn keine Sanktionen, weil die bringen eh nichts, Waffen auch nicht, weil man darf ja nicht quasi provozieren und eskalieren. Ja, was dann? Und auch da wieder das, was wir letzte Woche schon besprochen haben, da kann man keine Antwort. Naja, reden und verhandeln.
Genau. Ich habe alles versucht.
Wenn der andere nicht reden will, bringt das halt nicht viel. Ne?
Genau.
Also das, da beißt sich diese Katze immer wieder in den Schwanz, dieses Thema mit nicht eskalieren und nicht mehr. Und dann endet es immer bei der Frage, ja, aber was?
Genau, ja, es ist ein Teufelskreis auf jeden Fall.
Wenn Putin da und wenn Russland einfach nicht in die Bereitschaft hat, in Verhandlungen zu gehen. Naja, gut. Und apropos Innenpolitik, Christian?
Ja, da schreibt die Heute online heute früh: Kanzlerabsturz im Politbarometer, Rendi neue Erste. Ja, heute.at hat einen Politbarometer wieder veröffentlicht, da nachgefragt bei Österreicherinnen und Österreichern, wie es um die Beliebtheit der Innenpolitik steht, der Politikerinnen und Politiker, von der Staatsspitze bis hin zu den Staatssekretärinnen. Und ja, da ist der Kanzler Nehammer massiv abgestürzt, wie der die heute schreibt. Der befindet sich im Sinkflug. Gewinnerin ist Pamela Rendi-Wagner, die Chefin der SPÖ. Sie hat hier zugelegt. Was man aber auch dazu sagen muss, ich habe dieses Politbarometer hier vor mir offen. Es haben bis auf Bundespräsident Alexander Van der Bellen alle Politikerinnen und Politiker ein negatives Ergebnis. Also sie scheinen alle eher negativ auf, wenn die Österreicherinnen und Österreicher über diese Menschen hier befragt werden. Natürlich, Pamela Rendi-Wagner hat jetzt zwar zugelegt, hat Kanzler Karl Nehammer als positiv aufgefallen überholt, hat aber trotzdem einen -7 negativen Wert. Beim Kanzler Nehammer sind es -17 Punkte. Und ja, weil wir gerade von Herbert Kickl gesprochen haben, der Der hat 16 Punkte im positiven Werten und 58 negativ, ist also bei minus 42 angelangt.
Und ist damit auch der unbeliebteste Politiker in Österreich. In
dieser Liste, bei diesem Politbarometer auch immer noch scheint auf Kanzler Sebastian, also Ex-Kanzler Sebastian Kurz, keine Ahnung, warum der die heute noch immer danach fragen lässt, weil der hat ja gesagt, er wird nie wieder zurückkehren in die Politik, hat er gestern in einem Krone-Interview gesagt, scheint hier halt immer noch auf, ist der zweitunbeliebteste.
Ja, wollte gerade sagen, halt auch nicht sehr beliebt. Spannend ist ja auch, dass Eva Linsinger vom Profil, Chefredakteurin Innenpolitik, gestern Herbert Kickl gefragt hat in der Pressestunde, was quasi macht das mit Ihnen oder wie fühlt sich das an, wenn Sie der unbeliebteste Politiker sind. Ja, dann hat er quasi erzählt, eine nette Geschichte, dass eine Dame ihm gesagt hat, sie findet mich super. Mehr oder weniger zusammengefasst und dann hat er gesagt, das hat ihn sehr gefreut.
Und ist da der Brief von einem 8-jährigen Kind auch
gekommen? Nein, es war kein Brief diesmal, okay. Es war eine Erzählung, irgendwer ist ihm begegnet und hat gesagt, eigentlich sind sie super.
Ein Zweitzitat.
Alles klar. Ja, spannend. Gut, also richtig beliebt kann man sagen, ist eigentlich keiner. Ne?
Na, weil auch der Einzige mit einem positiven Wert wäre oder ist Bundespräsident Van der Bellen, aber der hat im Vergleich zum letzten Politbarometer einige Punkte verloren.
Okay. Na gut, dann sagen wir danke für diesen Zeitungscheck. Gute Seite, schlechte Seiten, alle Folgen gibt es natürlich nachzuhören auf radio886.at und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio886.at. 886!